Gut, meine erste Frage geht auf die Äußerung von Papst Francesco, der also, und das sind wirklich richtig starke Worte, den Klerikalismus als die Pest der Kirche benannt hat. Und deshalb also meine erste Frage, wenn Sie diesen Begriff hören, was assoziieren Sie damit? Welche Erfahrungen?
Ich würde sagen, Klerikalismus begegnet einem überall da, wo ein Kleriker, das heißt ein Priester, ein Bischof, ein Diakon, Recht hat. Auch wenn er nicht Recht hat. Also überall da, wo ein Kleriker, einfach weil er Kleriker ist, sich Rechte herausnimmt, einen Status herausnimmt, Entscheidungen herausnimmt, die einem anderen in der Kirche so nicht zugestanden werden würden. Und wo er Entscheidungen durchdrücken kann, ohne vernünftige Argumente zu haben. Oder wo ein Priester Entscheidungen trifft, ohne zu bedenken, was das für andere bedeutet. Und wenn die anderen sich rühren und sagen, du kannst doch nicht, sich einfach trotzdem durchsetzt und drüber hinweggeht. Das passiert manchmal ganz subtil. Ich denke an ein Gespräch, das ich mit einem Pfarrer hatte vor einiger Zeit, der mir so beiläufig erzählt hat, welche Hochgebete er nimmt und welche nicht. Und ich habe mir so gedacht, er meint das gut, er merkt gar nicht, dass das Hochgebet und die Eucharistiefeier der ganzen Gemeinde gehört. Und dass er entweder sagen müsste, wir nehmen bevorzugen dieses oder jenes Hochgebet. Oder ich vermute auch, dass er seine Gemeinde gar nicht gefragt hat und sich vielleicht noch nie Gedanken darüber gemacht hat, welche Hochgebete überhaupt die Menschen, mit denen er die Messe feiert, bevorzugen und aus welchen Gründen. Und dass die da ein Mitspracherecht haben könnten. Und dieses sich selbstverständlich hinwegsetzen über Belange normaler Gläubiger und auch dieses sich Dinge herausnehmen, die einem anderen nicht zugestanden werden würden, was im Extremfall dann wirklich in Missbrauchsfällen deutlich wird, das verstehe ich unter Klerikalismus.
Ich komme auf Ihr Buch und darin sprechen Sie von gefährlichen Seelenführern. Wer sind diese Seelenführer und warum sind sie nach Ihrer Meinung gefährlich?
Es gibt in der Kirche Menschen, die meinen, dass sie ganz genau wissen, was Gott will. Und dass sie das auch durchsetzen müssen. In der Kirche, auch politisch. Und das halte ich für gefährlich. Weil wir einfach wissen, ich glaube, das kann man wirklich sagen, wir wissen, und das ist Stand der theologischen Forschung, dass kein Mensch näher an Gott ist als ein anderer und dass kein Mensch von sich behaupten kann, er wüsste, was Gott will. Man kann sich den Aussagen Jesu im Evangelium nähern und dann irgendwie tendenziell Aussagen darüber treffen, was Jesus wohl sagen wollte, was er gemeint hat. Und auch da muss man sich wieder fragen, wenn wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, was heißt das im Letzten? Und was können wir überhaupt aus Aussagen, die im Evangelium getroffen werden, für uns, für unser Handeln heute, für Schlüsse ziehen und so? Das sind aber sehr, sehr viele Abstufungen und Differenzierungen dazwischen zu treffen. Und ein Mensch, der meint, er hat einen exklusiven Zugang zum Willen Gottes und der sich beauftragt fühlt, diesen Willen Gottes durchzusetzen, notfalls, indem er sich über den Willen anderer Menschen hinwegsetzt, ist einfach sehr gefährlich. Und das sieht man ganz konkret dort, wo ich das auch erlebt habe, in bestimmten katholischen Bewegungen, Gemeinschaften, in denen das nicht nur abstrakt ist, so wie in der Kirche, dass sich Menschen in der Kirche, in der Kirchenleitung anmaßen, zum Beispiel zu sagen, homosexuelle Partnerschaften sind Sünde. Und da kann man, wenn das jemand in Rom sagt, sich hier in Deutschland, auch wenn das schwerfällt oder mehr oder weniger, frei fühlen, das irgendwie zur Kenntnis zu nehmen oder nicht. Aber wenn man in einer katholischen Gemeinschaft, in einer Ordensgemeinschaft lebt, der man angehören möchte, wo einem wirklich jemand vorgesetzt ist, der einem sagt, was man lesen darf, was man denken darf, mit wem man sprechen darf, wie man sich fühlen darf, dann wird das sehr gefährlich. Dann werden wirklich Menschen kaputt gemacht.
Ist das so? Erfahrungsgemäß?
Das ist so, erfahrungsgemäß. Also ich glaube, dass das in der katholischen Kirche immer noch ein Tabu ist, aber es gibt sektenähnliche Gruppen in der katholischen Kirche, wo wirklich Menschen schweren Schaden leiden, psychisch, aber auch zum Beispiel durch die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, die rund um die Uhr, denen dann gesagt wird, eben das ist der Wille Gottes und das ist Kreuzesnachfolge, dass du dich hier aufopferst bis zur totalen Erschöpfung, das muss so sein und das ist irgendwie verdienstvoll. Und wenn Menschen das ernst nehmen oder da einfach nicht mehr aussteigen können und das wirklich machen, gehen die oft psychisch wie physisch zugrunde. Und das resultiert daraus, dass Menschen sich anmaßen, anderen zu sagen, was Gott von ihnen will. Das kann einfach kein, das darf kein Mensch.
Sie sprechen von spiritueller Manipulation und spiritueller Gewalt. Wenn Sie da noch etwas dazu sagen wollen, um das nochmal deutlich zu machen.
Ja, also ich, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, bin ich so vor der Herausforderung gestanden, Menschen zu erklären, wie kommt man an den Punkt, dass man sowas mit sich machen lässt. Und um das zu erklären, unterscheide ich diese drei Formen von spirituellem Missbrauch. Und die krasseste ist spirituelle Gewalt. Das heißt, da ist ein Mensch, der will nicht, der merkt ganz genau, was hier von mir verlangt wird, ist nicht in Ordnung und ich will das nicht und er kann sich trotzdem nicht wehren. Sexueller Missbrauch wäre so ein Fall, wenn ein Priester kommt und einem Kind oder einem anderen Erwachsenen sagt, du musst jetzt hier dir das gefallen lassen und Gott will das und die andere Person weiß ganz genau, ich will das nicht und das stimmt auch nicht, dass Gott das will und kann sich trotzdem nicht wehren. Und das erklärt sich nur, wenn man verstanden hat, was da vorher schon passiert ist, nämlich spirituelle Manipulation, dass ein Mensch dahin gebracht wird, über eine Zeit lang zu glauben, er will das. Er macht eine Gotteserfahrung, er hat einen großartigen Seelenführer entdeckt, er will das alles. So. Und das passiert zum Beispiel, indem man Menschen durch emotional manipuliert, indem man sehr freundlich ist und vielleicht auch Unterstützung anbietet. Oder es geschieht, indem man Menschen an eine bestimmte Art, die Bibel zu lesen, heranführt und sie auf einmal meinen, sie machen ganz viele große Erkenntnisse und gar nicht merken, dass ihnen das anmanipuliert wird. Oder indem man Menschen in bestimmte Gemeinschaften oder Gruppen hineinlockt und ihnen weismacht, das ist eine Berufung und das ist was ganz Großes und eine Auserwählung. Und wenn sie erstmal drin sind, werden sie dann ausgebeutet. So, das ist so ein stufenweiser Prozess.
Also es ist das Gegenteil von Selbstbestimmung, von spiritueller Selbstbestimmung.
Genau, also spiritueller Missbrauch, ob das jetzt Gewalt ist oder Manipulation, egal in welcher Form, unterhöhlt spirituelle Selbstbestimmung. Spirituelle Selbstbestimmung heißt alles, was in meinem Leben spirituell geschieht. Was ich glaube, an wen ich glaube, welches Gottesbild ich habe, was ich bete, wie ich bete, wann ich bete, mit welchen Menschen gemeinsam ich bete, welche Entscheidungen ich aus meinem Glauben heraus treffe, welchen Sinn ich meinem Leben gebe, das muss ich alles selbst entscheiden, frei. Und sobald jemand sich einschaltet in meine Spiritualität, in einer bevormundenden, nötigenden oder manipulativen Art und Weise, dass er mir sagt, ja, aber dieses Gottesbild ist nicht richtig oder das darfst du nicht beten und diese Religion ist böse und der darfst du nicht folgen oder man muss knien oder man muss stehen oder man muss das oder das machen oder auch manipulativ, indem man irgendwie mit besonderer Musik und mit besonderen Techniken jemanden dazu bringt, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht tun würde, wenn er ganz frei wäre, ist das spiritueller Missbrauch.
Und diese Selbstbestimmung, die Sie also betonen, widerspricht dem Kirchenrecht. Wenn Sie also diese Art von Selbstbestimmung fordern, dann hat das mit dem Kirchenrecht zunächst nichts zu tun, nicht vereinbar.
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt in der Kirche zwei inkompatible Traditionen. Und es gibt in der Kirche durchaus diese freiheitlichen Elemente. Es gibt, und zwar durch die ganze Geschichte hindurch. Die gibt es im Evangelium, die gibt es in den Briefen bei Paulus, die gibt es auch im Kirchenrecht und in der Tradition. Es gibt den Sensus Fidelium. Das heißt, diese Vorstellung und diese auch Tradition, dass das, was die Gläubigen tun und was sie für Auffassungen haben, dass das auch ein Ort der Offenbarung ist, der von der Kirchenleitung ernst genommen werden muss. Es gibt die Epikie, dieses moralische Konzept, das heißt, dass jemand auch, wenn er ein irriges Gewissen hat oder wenn er sich in seinem Gewissen von einer kirchlichen Vorschrift freigesprochen fühlt, dann darf er das, dann darf er gemäß seinem Gewissen handeln. Es gibt Freiheitsrechte von Gläubigen, Niemand darf zum Beispiel genötigt werden, zu beichten, wenn er das nicht will, oder bei jemandem zu beichten, bei dem er das nicht will. Es gibt auch eigentlich demokratische Elemente im Kirchenrecht. Es sollten eigentlich regelmäßig Synoden abgehalten werden in Ortskirchen, in denen die Gläubigen zusammenkommen und sich austauschen und der Bischof als Hörender anwesend wäre. Das Problem ist, dass diese freiheitlichen Traditionen in der Kirche tendenziell nicht beachtet werden. Oder dass sich im Zweifelsfall die andere Traditionslinie durchsetzt, und das ist die autoritäre, auf die Sie gerade schon angespielt haben, wonach der Klerus immer das letzte Wort hat oder Rom das letzte Wort hat, der Bischof von Rom das letzte Wort hat. Und diese autoritäre Linie ist in einem Widerstreit mit dieser anderen freiheitlichen Tradition, die es auch gibt. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass die Kirche Farbe bekennt und entweder sagt, ja, die autoritäre Tradition ist die einzig richtige und wir streichen alle freiheitlichen Elemente und dann wüssten wir alle, woran wir sind. Oder aber, was sie eigentlich tun sollte, sich wirklich auf die Seite ihrer eigenen freiheitlichen Tradition zu stellen und zu sagen, die autoritären Elemente, wir haben gesehen, wo die hinführen. Wir haben gesehen, dass da am Ende Menschen zu Schaden kommen und wir wissen, dass das theologisch schwer zu begründen ist, warum jemand, dass hier irgendjemand in der Kirche für sich in Anspruch nehmen könnte, jemand anderem zu etwas zu zwingen. Das ist theologisch nicht begründbar und ist nicht vernünftig und deswegen stellen wir uns auf die Seite der freiheitlichen Tradition und räumen mit diesen autoritären Traditionen auf.
Das versucht Papst Francesco, indem er sehr häufig jetzt vom Volk Gottes spricht, vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen. Aber direkt sagt er das so nicht oder noch nicht, so wie Sie das jetzt sagen, ist also mein Eindruck. Und deshalb gibt es also Theologen, die also von der schönen Rhetorik sprechen, aber die also die Realität, was also das Über- und Unterordnetsein in der Kirche am Berlin nicht berührt.
Ja.
Aber wie gesagt, noch eine Frage. Glauben Sie, dass es also einen Zusammenhang gibt zwischen der niederen, muss man fast sagen, Stellung der Frau in der Kirche, in der Kirchengeschichte, in der Theologie und jetzt auch in der Praxis, keine Ordination von Frauen und dem weltweiten Missbrauch? Meinen Sie, dass es da Zusammenhänge gibt?
Ja, natürlich. Der Zusammenhang ist eigentlich genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Weil die Kirche so funktioniert, dass die Menschen, die leitende Verantwortung haben, ihren Standpunkt durchsetzen können. Ganz egal, wie vernünftig und wie begründet er ist, haben wir die Misere, die wir haben. Weil über Jahrzehnte, über Generationen hinweg Menschen in der Kirche die Letztentscheidungen getroffen haben, ohne dabei die Perspektiven anderer Menschen mit aufnehmen zu müssen, ohne sich auf vernünftige Argumente oder auf moralische Prinzipien einlassen zu müssen. Deswegen war es möglich, dass Kindesmissbrauch so lange vertuscht worden ist. Deswegen ist es möglich, dass solche Dinge wie der Zölibat oder der Ausschluss von Frauen vom Amt aufrechterhalten werden, obwohl es keine Argumente dafür gibt. Und obwohl das seit Jahrzehnten jeder in der Kirche weiß, dass es keine vernünftigen Argumente dafür gibt, kann die römische Kurie, können die Bischöfe sich damit einfach durchsetzen. Der Link ist das System. Es ist ein System, das auf dem Recht des Stärkeren beruht. Und solange das so bleibt, wird die gegenwärtige Krise und wird auch das Leiden von Opfern immer weitergehen, wird es immer neue Opfer geben. Ich glaube, wenn die Kirche nicht jetzt anfängt, sich auf Argumente einzulassen und Leitungspositionen so umzugestalten, dass die Menschen, die dort sitzen, zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie tun und transparent sein müssen, dann wird sich nichts ändern. Ich glaube nicht, dass wenn jetzt einfach Frauen geweiht werden würden und alles andere bleibt, wie das ist, glaube ich, würde das nichts nützen. Aber ich glaube, dass den Zugang zu Leitungspositionen auf Kleriker zu beschränken, in einer Zeit, in der wir wissen, dass der Klerus sich längst nicht mehr aus der gesellschaftlichen und intellektuellen Elite rekrutiert, eine Katastrophe ist für die Kirche. Denn wir haben noch sehr gut ausgebildete, engagierte Menschen mit Führungsqualitäten in der Kirche. Dazu gehören viele Frauen, aber auch Männer, verheiratete Männer. Theologieprofessoren, andere kompetente Persönlichkeiten in der Kirche. Warum kann man denen kein Leitungsamt anvertrauen? Gerade jetzt in dieser Krise. Viele Kleriker sind einfach nicht geeignet dafür und sind sehr anfällig für Positionen, in denen sie ihren Willen durchdrücken können, ohne sich ernsthaft mit Gegenpositionen auseinandersetzen zu müssen.
Lassen Sie mich noch einen Begriff, der jetzt sehr häufig gebraucht wird, als Erklärung jetzt von Seiten des Klerikerstandes, nämlich den Niedergang der Sexualmoral. Ja. Also, gut, Sie lachen.
Ja.
Sie lachen, ich lache auch.
Ja.
Aber das wird ja tatsächlich als ein entscheidendes Argument für Missbrauch angeführt. Mhm. Ich lasse jetzt mal weg, dass also die 68er da schuld sind.
Ja.
Also ich habe kein Schuldbewusstsein, was das anbetrifft. Wir haben ja eben schon mal kurz gesagt, dass das also vom intellektuellen Niveau her ziemlich mickrig ist, also so zu argumentieren. Aber dennoch, es wird so getan, was Sexualmoral, Niedergang der Sexualmoral, das hat natürlich auch mit dem generellen Verständnis von Sünde in Bezug auf Sexualität in der Kirche zu tun.
Ja.
Und ich denke, da sollte und müsste sich etwas ändern. Sehen Sie das auch so?
Ja, natürlich. Also es steht außer Frage, dass die kirchliche Sexualmoral sich dringend ändern müsste, beziehungsweise man könnte das auch so formulieren, dass die kirchliche Sexualmoral keinen Maßstäben rationalen Denkens oder philosophischer Ethik in irgendeiner Weise standhalten kann. Und das rührt einfach daher, dass die kirchliche Sexualmoral mit Vorstellungen arbeitet, die ganz fixiert sind auf Fortpflanzung in der Ehe, sodass für kirchliche Sexualmoral eigentlich alles, was Fortpflanzung in der Ehe ist, in sich daher schon gut ist und lange Zeit gar nicht die Frage gestellt worden ist, wie glücklich diese Ehen waren, solange da Leute irgendwie Verkehr hatten und sich fortgepflanzt hatten, war das in Ordnung. Oder alles, was nicht Fortpflanzung in der Ehe war, war sündhaft. So. Und wenn man aus dieser Position heraus, wenn man das voraussetzt und dann vom Niedergang der Sexualmoral spricht, dann ist natürlich alles, was nicht fortpflanzungsgeeigneter Sexualverkehr in der Ehe ist, ein Niedergang. Es stellt sich aber aus der Perspektive eines Menschen unserer Zeit ganz anders dar, sondern ich würde sagen, wir haben eine deutliche Verbesserung der Sexualmoral, weil wir langsam dahin kommen, dass wir begreifen, dass es eine sexuelle Selbstbestimmung gibt. Und dass das Entscheidende in der Sexualität, das ist den Menschen, die da irgendwie miteinander sexuell umgehen, dass es denen gut geht und dass niemand gegen niemandes Willen gehandelt wird. Das ist das Entscheidende und das lernen wir. Und ich glaube, die MeToo-Bewegung war so ein Moment, wo man gemerkt hat, wir sind auf einem neuen Stand angekommen. Endlich können Menschen sagen, das war nicht in Ordnung, wie da mit mir umgegangen ist, weil sich jemand über meinen Willen hinweggesetzt hat. Und der Wille von Menschen hat für die Kirche aber lange Zeit gar keine Bedeutung gehabt. Sodass ich sagen würde, es ist eigentlich lächerlich, von einem Niedergang der Sexualmoral zu sprechen. Und wer das aus kirchlicher Perspektive immer noch tut, hat ganz viel nicht verstanden. Was aber wir als Gesellschaft, wenigstens im Westen, wir als westliche Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten als Lernprozess durchgemacht haben. Und das ist auch das Entscheidende. Und ich erinnere mich an eine Äußerung von Kardinal Müller, die ich auf CutNet gelesen habe Ende letzten Jahres. Da hat er gesagt, Missbrauch ist umso schlimmer, wenn er einvernehmlich geschieht. Und ich habe gedacht, ja, da zeigt er ganz deutlich an dieser Stelle, dass er Missbrauch ganz anders definiert als wir. Für ihn ist Missbrauch ein Verstoß gegen kirchliches Recht.
So, dass, gegen das sechste Gebot.
Ja, gegen das sechste Gebot, aber das heißt, zwei Menschen, die sich lieben, begehen für ihn trotzdem Missbrauch, nämlich am kirchlichen Recht. Und wahrscheinlich wäre für Müller nach wie vor eine Vergewaltigung in der Ehe keine Form von Missbrauch, sondern eigentlich in Ordnung, weil das irgendwie nach ganz alter kirchlicher Vorstellung Pflichten sind, die da einfach praktisch eingefordert werden, zu Recht eingefordert werden. Und ich glaube, Kardinal Müller hat noch nicht verstanden oder hat mit dieser Äußerung deutlich gemacht, dass er noch nicht verstanden hat, dass Missbrauch die Verletzung von Selbstbestimmung ist, auch wenn es um Sexualität geht. Und dass deswegen zum Beispiel eine liebevolle Beziehung zwischen homosexuellen Partnern ganz anders zu werten ist als der gewalttätige Übergriff auf einen Minderjährigen. Und dass das, was das Schlimme daran, nicht darin besteht, dass eine kirchliche Norm verletzt wird oder dass ein Priester seine Zölibatspflicht verletzt, sondern das Schlimme daran ist, dass einem Menschen ein Trauma zugefügt wird, dass jemand sich gewaltsam über den Willen eines Menschen hinwegsetzt. Ich glaube, dass Kardinal Müller mit dieser Äußerung deutlich gemacht hat, dass er noch gar nicht verstanden hat, was daran so schlimm ist. Denn die Kirche macht das ja schon immer, dass sie sich mehr oder weniger gewaltsam über den Willen von Menschen hinwegsetzt.
Vielen Dank.